vorstellen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir starten gleich mit einem außenpolitischen Thema, Herr Ayash zu Syrien. Herr Ayash, bitte.
Ich hätte gerne zum Thema Syrien.
Das sagte ich.
Nein.
Bitte.
Seit Mittwoch stehen Rebellen, die haben so ein paar Städte und Dörfer, auch vor allem Aleppo, zurückerobert. Deutschland ist einer der Gründer des Internationalen Strafgerichtshofs. Und also, warum hat die Bundesregierung bis heute, seit 2013 bis heute, nicht den diese Entsetzung, die Idee, die Richter des Gerichts davon überzeugt, einen Haftbefehl gegen den Diktator Assad zu erlassen. Der ist doch wie Putin und Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Danke.
Herr Mächte.
Ich kann damit anfangen. Also das liegt wahrscheinlich daran, dass Syrien kein Mitglied des römischen Statuts ist und sich deshalb auch der Rechtsprechung des römischen Statuts nicht unterworfen hat und anders als in anderen Fällen auch der Internationale Strafgerichtshof keine entsprechende Verbindung herstellen konnte. Das ändert nichts daran, dass Assad ein Kriegsverbrecher ist, der auf brutalste Weise seine eigene Bevölkerung unterdrückt hat. Ich erinnere daran, dass er in der Vergangenheit Chemiewaffen gegen seine eigene Bevölkerung eingesetzt hat und damit auch gegen eines der größten Tabus der Kriegsführung verstoßen hat. Und dass all diese Dinge dazu geführt haben, dass die Beziehungen zu dem Assad-Regime von vielen, vielen Staaten auf der Welt beendet worden sind.
Frau Wolf dazu?
Auch zur Lage in Syrien und die Frage, was das für mögliche Fluchtbewegungen bedeuten könnte an Saa und vielleicht auch an Herrn Atta. Also diese Eskalation kam ja jetzt überraschend schnell. Wie schätzen Sie das ein, dass sich dort neue Fluchtbewegungen auf den Weg machen, auch in Richtung Europa?
Also ich würde gerne hier erst noch mal erwähnen, dass die Bundesregierung sich mit den Partnern den USA, mit Frankreich und Großbritannien hierzu ja abgestimmt hat. Und wir haben dazu erklärt, dass wir die Entwicklung in Syrien genau verfolgen und alle Parteien zur Deeskalation und zum Schutz der Zivilbevölkerung und der Infrastruktur auffordern, um weitere Vertreibungen und eine Unterbrechung des humanitären Zugangs zu verhindern. Konkret zur Frage nach möglichen neuen Flüchtlingsbewegungen möchten wir uns hier jetzt nicht einlassen. Das wäre ja auch spekulativ. Wir hoffen jetzt zunächst mal, dass es zu einer schnellen Deeskalation der Situation kommt.
Kann ich nichts hinzufügen?
Ja, ich kann vielleicht so auf ein paar Fakten hinweisen. Sie wissen ja, dass in Syrien derzeit rund 16 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Und die jüngsten Kampfhandlungen werden sicher dazu geführt haben, dass hier die Zahl der Menschen, die zunächst innerhalb Syriens auf der Flucht sind, noch einmal ansteigt und auch die Zahl derjenigen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sein wird. Gleichzeitig haben Sie ja vielleicht in Erinnerung, dass im Zuge des Krieges im Libanon auch mehrere hunderttausend Menschen aus dem Libanon nach Syrien geflüchtet sind. Da gibt es teilweise jetzt nach dem Waffenstillstand eine Umkehr. Die Menschen kehren wieder zurück. Aber dass die neueste Offensive, die ja schon bislang sehr angespannte humanitäre Lage noch einmal verschärft, liegt, glaube ich, auf der Hand. Und der Regierungssprecher hat ja schon auf das Statement der Syrienbeauftragten, der Quad, also Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs und der USA hingewiesen. Und mir ist deutlich nochmal hervorzuheben auch, dass die jüngsten Kämpfe doch sehr deutlich zeigen, dass der Syrien-Konflikt nicht gelöst ist und dass man ihn auch nicht aussitzen kann, wie das Assad-Regime das möglicherweise die letzten Jahre gedacht hat. Und deswegen auch den UN-geführten politischen Prozess blockiert hat. Und ich glaube, diese Blockade des politischen Prozesses ist letztlich für das Assad-Regime mit den jüngsten Ereignissen an ihr Ende gekommen. Und ich kann nur, wie das auch in dem Statement der Quad angelegt ist, noch einmal unterstreichen, dass es darum geht, die in einen politischen Prozess zurückzukehren. Die Roadmap, die die Vereinten Nationen seit 2015 entwickelt hat, endlich umzusetzen und die Lage der Menschen in Syrien zu verbessern. Und das alles ist ja auch von einer UN-Resolution gedeckt. Die UN-Resolution 2254 zeigt dafür den Weg auf. Und entsprechend hat sich gestern auch der UN-Sondergesandte für Syrien geäußert. Und wir unterstützen seine Bemühungen um eine politische Lösung mit Nachdruck und stehen auch in diesen Tagen in sehr engem Kontakt mit ihm dazu.
Zusatzfrage?
Ja, gerne Nachfrage dazu. Herr Wagner, wenn Sie eben diese Lage so beschreiben und die, Entschuldigung, pardon, ich habe es einfach abgelesen.
Alles gut.
Natürlich großer Quatsch, Herr Fischer. Wenn Sie diese Lage so beschreiben und auch wie viele Menschen dort in Syrien schon auf humanitäre Hilfe angewiesen sind und dass deren Zahl steigen wird, jetzt haben Sie selbst Libanon angesprochen, auch dort ist die Lage verheerend. Nach Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien sind ja viele Menschen in den Libanon geflüchtet, was eben jetzt angesichts der Lage viel schwerer möglich sein wird. Deswegen nochmal, auch wenn keine klaren Prognosen in Zahlen möglich sind, aber rechnen Sie mit einer erneuten Fluchtbewegung auch in Richtung Europa und welche Vorkehrungen müssen dafür getroffen werden, um dafür gewappnet zu sein?
Ich glaube, dazu hat sich der stellvertretende Regierungssprecher ja schon geäußert und ich glaube, man muss die Lage auch, die Lage kann sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Gerade in der Provinz Idlib gab es ja auch viele Geflüchtete aus dem syrischen Kernland, die jetzt möglicherweise die Chance bekommen, in ihre alte Heimat zurückzukehren, sollten sich die Frontlinien dauerhaft verschieben. Insofern gibt es da, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Antwort drauf.
Sekunde? Ja, bitte.
Kurz ergänzend, vielleicht einfach als Hintergrundinformation. Die Bundesregierung unterstützt auch bereits ganz wesentlich die Aufnahmekapazitäten auch im Libanon, sowohl von Binnenvertriebenen, aber natürlich auch von syrischen Flüchtlingen, die bereits vor Ort sind. Und das wird natürlich im Zweifel auch neu ankommende Flüchtlinge betreffen. Da wurden zuletzt erst neue Mittel, die auch vom Bundestag dann noch bewilligt wurden, von 60 Millionen Euro für bereitgestellt. Da geht es insbesondere dann um die Bereitstellung von Basisdienstleistungen, Gesundheit, Bildung in dieser Form.
Dann Herr Taufik-Nihal, bitte.
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt? Ja. Herr Hönig? Nee. Entschuldigung, ich sehe es nicht richtig. Da. Danke.
Frage an Herrn Atta. Es gab ja auch, sagen wir mal, das Innenministerium hat die Abschiebung nach Syrien geprüft. Wie ist da der Stand und welchen Einfluss haben jetzt die Entwicklungen in Syrien?
Ja, wir haben ja bereits darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung die Situation im Nordwesten Syriens genau beobachtet. Zum Thema Abschiebung kann ich sagen, dass für den Vollzug des Aufenthaltsrechts und insbesondere für die Durchführung von Abschiebungen die Länder zuständig sind. Und die Bundesregierung prüft angesichts der volatilen Sicherheitslage in Syrien, aber auch der Sicherheitsinteressen Deutschlands schon seit Längerem, ob Abschiebungen von ausreisepflichtigen, schweren Straftätern und Gefährdern nach Syrien wieder ermöglicht und die Länder hierbei unterstützt werden können. Abschiebungen sind nur denkbar, wenn die Sicherheitslage vor Ort dies zulässt, alle rechtlichen Voraussetzungen vorliegen und tatsächliche Möglichkeiten für Abschiebemaßnahmen gegeben sind. In die Prüfung werden die aktuellen Entwicklungen und die Erkenntnisse, die der Bundesregierung zur Sicherheitslage in Syrien vorliegen, mit einbezogen.
Ja, lässt denn die aktuelle Sicherheitslage dann aus Sicht des BMI Abschiebungen zu in Syrien, vor allem in den, also wie ist denn Ihr Erkenntnisgewinn jetzt?
Ich habe darauf hingewiesen, dass es eine fortlaufende Prüfung gibt und mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.
Dann Herr Steiner, bitte.
Ja, ich glaube, die Frage geht wahrscheinlich am ehesten an Herrn Fischer. Ich würde ganz gerne wissen, wie denn die Bundesregierung derzeit auf Dehayat Tahrir al-Sham schaut, also die Gruppierung, die dort jetzt gerade vormarschiert, respektive Angriffe durchgeführt hat. Ist das aus Ihrer Sicht momentan eine terroristische Vereinigung? Ist das eine extremistische Vereinigung? Wie sind die zu bewerten?
Naja, die HTS wurde in der Vergangenheit von den Vereinten Nationen als Terrororganisation gelistet, das wissen Sie. Sie hat sich in den letzten Jahren darum bemüht, sich von ihren dschihadistischen Ursprüngen und zu distanzieren. Es gab ja vor einigen Jahren, hieß sie ja noch Al-Nusra-Front und war mit Al-Qaida affiliiert. Von diesen hat sie sich getrennt und, wie gesagt, bemüht sich darum, zumindest nach außen hin einen anderen Kurs einzuschlagen und in ihrem Herrschaftsgebiet in Idlib staatsähnliche zivile Strukturen aufzubauen. Ob man diese Bemühungen ernst nehmen kann, wird sich jetzt ja auch daran zeigen, wie zum Beispiel die HTS mit den Minderheiten in Aleppo umgeht, zum Beispiel der christlichen Minderheit, und wie sie mit den Zivilistinnen und Zivilisten umgeht, die jetzt neu in ihrem Herrschaftsgebiet sind. Aber es gibt trotzdem, und auch das muss man wahrscheinlich, gehört zur Wahrheit dazu, Berichte aus den letzten Jahren immer wieder auch von Folter und sozusagen Festsetzung, Inhaftierung von Menschen, die der HTS nicht politisch nicht übereinstimmten in den Gebieten. Also von daher glaube ich, diese Einschätzung sollte fürs Erste reichen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann Nachfrage in dem Kontext. Im Zuge der Offensive gibt es natürlich auch internationale Akteure, staatliche Akteure, die eine Rolle spielen. Da würde ich gerne wissen, ob die Bundesregierung in irgendeiner Form Kontakt aufgenommen hat in Richtung Istanbul, vielleicht auch in Richtung Damaskus.
Naja, also ich...
Also Entschuldigung, Ankara natürlich, nicht Istanbul.
Ja, die Zeiten sind vorbei. Seit mehr als 100 Jahren. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, Sie haben ja gesehen, dass wir über das Wochenende in sehr engem Kontakt mit unseren Partnern in der Quad standen. Sie können davon ausgehen, dass die Lage in Syrien auch immer Gegenstand unserer Gespräche mit der türkischen Regierung ist und wir diese natürlich auch weiter fortsetzen auf der Linie, die ich vorhin beschrieben habe.
Habe ich eine Wortmeldung zu Syrien übersehen? Herr Hönig, nochmal.
Herr Fischer, es gibt Medienberichte, wonach sich Assad in Moskau nach Moskau abgesetzt haben soll. Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse darüber?
Also ich habe Medienberichte zur Kenntnis genommen, nach denen Herr Assad am Wochenende Gespräche in Moskau geführt haben soll. Es gab aber gleichzeitig auch Medienberichte, nach denen er sich am Sonntag mit dem iranischen Außenminister in Damaskus getroffen haben soll. Insofern würde ich jetzt einmal von einer Rückkehr Assads ausgehen.
Dann zurück zu Herrn Steiner zu einem anderen Thema, bitte.
Ja, jetzt würde ich noch ein anderes davor kurz schieben, bevor das andere ursprünglich Angemeldete noch zur Sprache kommt, weil wir gerade schon international sind.
Das ist aber heute kompliziert.
Genau. Die Anklageerhebung gegen einen türkischen Spion oder einen Spion für die Türkei, da würde ich gerne wissen, wie die Bundesregierung darauf schaut. Gibt es da aktuell Verstimmungen in den Beziehungen zur Türkei? Deswegen ist das jetzt etwas, was ein vermehrtes Muster ist, Herr Atta?
Zu dem Einzelfall kann ich Ihnen hier nichts mitteilen. Deswegen, also zu Einzelfällen äußern wir uns grundsätzlich nicht. Deswegen kann ich da nicht so beitragen gerade.
Die Einzelfälle haben natürlich immer die Möglichkeit, auch die internationalen Beziehungen oder die Beziehungen zur Türkei zu belasten. Mit der Türkei wollten Sie ganz gerne ein Rückübernahmeabkommen vereinbaren für die vielen in Deutschland befindlichen türkischen Geflüchteten, Asylantragsteller. Belastet das die Beziehungen, dieser Vorgang zwischen der Bundesrepublik und der Türkei?
Also, dass wir mit vielen Ländern über eine verbesserte Rückkehrkooperation sprechen, ist bekannt, dass die Türkei da auch entsprechend wichtig ist. In diesem Zusammenhang ist auch bekannt, darauf haben wir hingewiesen. Und mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen.
Dann nach dem neuen Thema zu dem anderen neuen Thema.
Keine anderen mit Fragen heute unterwegs? Gut, dann mache ich mit dem anderen Thema weiter. Der ehemalige Finanzminister Christian Lindner hat gestern gesagt, Frage geht ans BMAS, dass Bürgergeldempfänger nicht arbeiten würden. Da würde ich gerne wissen, wie es sich denn in der Realität darstellt. Wie viele der aktuellen Bürgergeldempfänger sind denn erwerbstätig und in welchem Maße?
Die exakte Zahl muss ich Ihnen nachreichen. Das können vielleicht sogar die Kollegen noch während der Session hier machen, aber es ist so, dass von den ungefähr 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger etliche natürlich Kinder sind und etliche aus anderen Gründen nicht erwerbsfähig sind, aber es gibt auch einige, die einfach aufstocken müssen. Das heißt, die arbeiten, aber das, was sie mit ihrer Arbeit erwirtschaften, reicht nicht für den vollständigen Lebensunterhalt, deswegen ziehen sie zusätzlich Bürgergeld. Die genaue Zahl, wie gesagt, muss ich nachreichen.
Dann, Herr Bernd, bitte mit einem neuen Thema.
Es geht um die neuen Waffenlieferungen an die Ukraine. Da ist ja von 650 Millionen die Rede. Könnten Sie das mal bitte ein bisschen erläutern, um was für Systeme geht es da genau?
Ich kann gerne erst noch mal bestätigen, dass der Bundeskanzler in Kiew die Lieferung von Rüstungsgütern im Wert von 650 Millionen Euro in diesem Monat angekündigt hat. Es handelt sich dabei um Lieferungen, die auch sozusagen großenteils auch im Oktober bereits angekündigt wurden.
Genau, und ich kann gerne noch etwas präzisieren. Wie Sie wissen, sind wir ja im Bereich Luftverteidigung besonders engagiert. Im Bereich Luftverteidigung reden wir zum Beispiel über schultergeschützte Luftverteidigungssysteme, sogenannte MANPADS, aber auch die IRIS-T, SLS und SLM-Systeme, die wir aufgrund, also schon in Langzeitlisten angelegt haben. Auch da erwarten wir noch dieses Jahr Lieferungen. Es geht weiter im Bereich gepanzerte Gefechtsfahrzeuge, zum Beispiel im Bereich Leopard 1 Panzer, Bereich Drohnen, Aufklärungs- und auch schon die ersten Anteile aus diesen Strike-Drohnen, also sprich Drohnen mit Gefechtsköpfen. Und im Bereich Durchhaltefähigkeit und Schutz, der Winter steht vor der Tür, es wird also auch Winterausrüstung dabei sein und genauso wie Handwaffen und Wärmebildgeräte zum Beispiel. Über weitere Details möchte ich ungern reden, weil wir zu doll gehen wir ja nicht ins Detail üblicherweise, sondern die Liste wird dann nachgeführt und dann sehen wir in der Liste genau, was dann wann kommt.
Aber ist das jetzt wirklich neu oder sind das Dinge, die längst vereinbart sind, die jetzt halt dann geliefert werden in der neuen Tranche?
Der Regierungssprecher hat ja gerade schon ausgeführt, dass die Ankündigung dafür schon im Oktober erfolgt ist, im Rahmen dieses 1,4 Milliarden Euro Paketes. Im Grunde zeigt das auch hier, dass wir innerhalb von kürzester Zeit, wir reden ja von Oktober bis jetzt, also auch schon in die Lieferung reingehen, weil ein Großteil dieser ungefähr 50 Projekte werden wir bis Ende des Jahres wirklich ausgeliefert haben vor dieser schweren Phase, in der die Ukraine gerade sich befindet. Ich habe aber gerade auch gesagt, ein paar Aspekte sind dabei, auf meiner Liste jetzt jedenfalls auch, die natürlich dann, und das ist die Gesamtliste, was noch so kommen wird dieses Jahr, die dann schon auf der Liste auch angekündigt wurden mit längerem Vorzug. Weil Sie können sich vorstellen, ein IRIS-T-System kann man nicht innerhalb von 3 Monaten im Grunde auf die Back stellen, das geht nicht.
Vielleicht nochmal zur Erinnerung, Deutschland ist der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa, weltweit der zweitstärkste Unterstützer. Wir haben dieses Jahr für die militärische Unterstützung der Ukraine rund 8 Milliarden Euro bereitgestellt. Und insgesamt beläuft sich die militärische Unterstützung der Ukraine aus Deutschland auf rund 28 Milliarden Euro. Das zeigt, in welchem Umfang wir die Ukraine unterstützen. Der Bundeskanzler hat ja nochmal betont heute, die Ukraine kann sich auf Deutschland verlassen. Wir sagen, was wir tun, und wir tun, was wir sagen.
Frau Wolf, dazu? Hat sich erledigt. Dann Herr Jörgfer.
Herr Büchner, zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Diese 28 Milliarden Euro, sind das reine Waffenlieferungen an die Ukraine oder ist auch in dieser Summe das Geld, was zur Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland aufgewendet wird?
Nein, das ist die militärische Unterstützung.
Die zweite Frage, können Sie vielleicht etwas lüften, was in dem neuen Koffer von dem Bundeskanzler in diesem silbernen ist?
Dazu kann ich Ihnen nichts sagen, ich bin ja auch nicht dabei.
Herr Jessen.
Das Thema steht ja im größeren Zusammenhang mit dem Ausgang dieses Krieges. Jetzt hat der ehemalige NATO-Generalsekretär und zukünftige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Jens Stoltenberg erklärt, es sei absehbar unrealistisch, dass in naher Zukunft die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete zurückerhalten werde. Das läuft darauf hinaus, dass er im Grunde vorschlägt, einen Friedensschluss, einen Waffenstillstand unter aktuellem Verzicht auf die besetzten Gebiete. Ist das die Linie, die politische Linie, die auch die Bundesregierung, der Kanzler unterstützt?
Herr Hessen, Sie kennen die politische Linie der Bundesregierung, des Bundeskanzlers, und die ist in erster Linie die, dass nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg verhandelt oder besprochen wird, unter welchen Bedingungen es zu einem Waffenstillstand oder Friedensverhandlungen kommen kann. Die Haltung der Bundesregierung ist absolut unverändert. Ein bloßer Waffenstillstand ohne russischen Truppenrückzug würde lediglich Russlands völkerrechtswidrige Annexion auf Kosten der Ukraine verstetigen. Und das stünde im Widerspruch sowohl zu den grundlegenden Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen als auch zu den Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die von der überwältigenden Mehrheit der Staatengemeinschaft mitgetragen wurde.
Nun hat allerdings der ukrainische Präsident selbst in der vergangenen Woche eine derartige Option angekündigt. Er hat gesagt, es könne sein, dass die Ukraine derzeit nicht damit rechnen könne, russisch besetztes Gebiet direkt zurückzuerhalten. Er sagte, man müsse vielleicht zeitweilig darauf verzichten, um es später diplomatisch zurückzugewinnen. Das setze aber voraus, dass für den Rest der von seiner Regierung kontrollierten Ukraine es einen NATO-Schutz geben würde. Ist diese Linie das, auf der sich die Gespräche auch zwischen dem ukrainischen Präsidenten, dem Bundeskanzler bewegen?
Also ich kenne jetzt nicht den exakten Wortlaut dessen, was der ukrainische Präsident gesagt hat. Deshalb kann ich jetzt auch das, was Sie zitieren, nicht zur Grundlage machen einer Antwort. Aber das ist ja genau sozusagen, das wäre genau der richtige Weg, wenn die Ukraine selbst, der ukrainische Präsident, Wege findet, die zu einer Deeskalation führen, aus ihrer eigenen Haltung heraus und nicht von außen in irgendeiner Form oktroyiert.
Herr Krämer, bitte.
Herr Meister, schon mal antwortet. Eine ganz kurze Zufrage an Herrn, Detailfrage noch an Herrn Büchner. Warum nutzen Sie das Wort zusätzliche Militärhilfe, wenn das eigentlich seit Oktober bekannt ist?
Habe ich zusätzlich gesagt? Ich glaube nicht. Also ich habe vorhin gesagt, dass der Bundeskanzler...
In der Mitteilung von heute Morgen auf X ist es immer die Betonung auf zusätzliche Hilfe.
Okay, müsste ich prüfen, aber ich kann nur das sagen, was ich hier eben gerade ausgeführt habe.
Herr Krüger?
Schließen sich für mich zwei Fragen an, weil die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten waren ja verknüpft mit der Forderung, dass die Restukraine dann sehr zeitnah NATO-Mitglied werden müsste. Ist das etwas, was sich die Bundesregierung vorstellen könnte? Das wäre ja sozusagen die weitgehendste Form einer Sicherheitsgarantie, die man ihr geben könnte. Und Nachfrage zu den Rüstungslieferungen. Herr Müller, Sie hatten das ja auch angesprochen, IRIS-T. Nach meinem Kenntnisstand waren ja da die Lieferungen von 8 Systemen bis Jahresende zugesagt. Nach meinem Wissen sind bisher 5 geliefert. Jetzt ein weiteres im Zulauf. Und auch bei den Leopard 1 gab es ja Lieferzusagen, wo man aus der Ukraine hört, dass die bisher deutlich in Verzug seien, und zwar um Monate.
Also fange ich mal vielleicht an zu den Fragen. Das ist ja alles im Grunde im Moment im Bereich der Spekulation. Welche Form von Sicherheitsgarantien, von wem, wie organisiert würde. Das wäre jetzt auch nicht richtig, wenn wir darüber spekulieren, weil dann tun wir ja schon einen Teil dessen, was ich gesagt habe, was wir nicht tun sollten, nämlich dass wir über Lösungen für die Ukraine reden, ohne dass die Ukraine das selber tut. Was die Frage des NATO-Beitritts angeht, da ist die Haltung der Bundesregierung unverändert. Da gelten aus unserer Sicht nach wie vor die Beschlüsse des Gipfels von Bukarest 2008, Vilnius 2023 und Washington 2024. Insofern ist unsere Haltung da unverändert.
Zusatzfrage?
Ja, ich kann auch ergänzen, zum Thema Luftverteidigungssysteme. Nach meiner Kenntnis sind wir im Lieferplan bei den Systemen. Wir hatten, wenn ich mich recht erinnere, so Anfang des Herbstes noch von 4 weiteren Systemen gesprochen. Ich erinnere mich da, Generalmajor Freuding hat da von 4 Systemen gesprochen. Das betraf 2 SLS und 2 SLM-Systeme. Und wir haben im Herbst 1 SLS, 1 SLM geliefert. Und nach meiner Kenntnis und nach meiner Liste, die ich gerade auch, wovon ich gerade genannt habe, haben wir noch 1 SLS und 1 SLM-System, was wir dieses Jahr noch liefern wollen.
Dann Herr Steiner, bitte. Ach so. Sekunde, ich muss mal erst wieder Ihr Mikro einschalten. So, jetzt bitte.
Da die Leopard nicht über uns kommt, sondern über eine Industrielieferung, habe ich hier keine Informationen vorliegen.
Dann Herr Steiner.
Herr Müller, nur dass ich es richtig verstanden habe, die Striker-Drohnen sind ja ein System, was bei der Bundeswehr bislang nicht im Einsatz ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Die kommen auch direkt von einer Privatfirma Helsing in dem Fall und werden direkt unmittelbar ohne Beteiligung der Bundeswehr an die Ukraine geliefert, korrekt?
Korrekt ist, dass wir von der Firma Helsing aktuell keine Drohnen nutzen, die einen Gefechtskopf besitzen, genau. Ohne Typenbezeichnung im Mund zu nehmen, ist Ihre Aussage zutreffend.
Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen dazu notiert. Dann kommen wir zurück zum Ministerium für Arbeit und Soziales.
Genau, die Kollegen waren fleißig und zuverlässig. Ich kann Ihnen nachreichen, dass es im Juni 2024 823.000 Aufstocker gab, also Menschen, die arbeiten und zusätzlich Bürgergeld beziehen müssen, weil ihr Einkommen nicht reicht.
Vielen Dank.
Dann Herr Taufik-Nier mit einem neuen Thema.
Ich würde eine Frage zu Israel, einmal zum Libanon, einmal zu Nordgaza bitte. Frankreich hat gesagt, dass Israel, dass es mindestens 50 Fälle von Waffenstillstandsverstößen Israels gibt. Also ich bin eine Reaktion dazu. Und es kam auch am Wochenende massive Bombardierungen in Nordgaza, wo mindestens 200 Menschen, unter ihnen Frauen und Kinder, in einem Wohnblock getötet worden sind. Da hätte ich bitte auch eine Reaktion dazu.
Vielleicht fangen wir erstmal mit Libanon an. Die Waffenstillstandsvereinbarung ist, glaube ich, ohne Zweifel ein wichtiger diplomatischer Erfolg, der aber natürlich auch ein gewisses Maß an Vertrauen auf sozusagen bei den beteiligten Akteuren basiert. Und es ist in der Tat in den letzten Tagen immer wieder auch zu Kampfhandlungen gekommen. Und deshalb rufen wir Israel und die Hisbollah dringend dazu auf, sich an die Bedingungen für den Waffenstillstand zu halten. Und dafür zu sorgen, dass die Menschen in Libanon und in Nordisrael erst einmal aufatmen können. Dauerhafte Sicherheit für die Menschen auf beiden Seiten der Grenzen wird es halt nur mit einer zufriedenstellenden Lösung geben, die dazu führt, dass der Waffenstillstand dauerhaft tragfähig wird. Und Sie wissen ja, dass es einen Überwachungsmechanismus geben soll, um den Waffenstillstand zu kontrollieren. Da ist es so, dass neben UNIFIL auch die USA und Frankreich an dem teilnehmen sollen und die Mitglieder dieses Waffenstillstandskomitees werden gerade noch benannt. Und wenn dieses Waffenstillstandskomitee tatsächlich vollständig einsatzfähig ist und in der Lage ist, seine Tätigkeit aufzunehmen, würde ich doch hoffen, dass die Dinge, die wir die letzten Tage gesehen haben, dann endgültig zum Erliegen kommen und der Waffenstillstand stabilisiert wird oder weiter stabilisiert wird. Zu Gaza, können Sie Ihre Frage nochmal wiederholen?
Am Wochenende gab es an Israel eine Wohnsiedlung in Nordgaza bombardiert mit über 200 Toten unter ihnen Frauen und Kinder, das würde ich stellen damals.
Ja, Sie wissen ja, dass wir uns hier immer wieder auch zu den geäußert haben, zu der katastrophalen humanitären Lage in Gaza, zur Frage der Freilassung der Geisel, der Geiseln, zur Frage möglichst rasch einen Waffenstillstand zu vereinbaren oder zumindest eine Waffenruhe, die dann auch zur Freilassung der Geiseln und der Verbesserung der humanitären Lage führt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kriegsführung. Wir haben, das wissen Sie, hier häufig darauf hingewiesen, dass es darum geht, dass Israel sein Recht auf Selbstverteidigung im Rahmen des humanitären Völkerrechts ausübt und das voraussetzt, dass Zivilisten geschützt werden. Und das ist unsere Erwartung an Israel und gleichzeitig natürlich auch an die Hamas, sich nicht weiter hinter Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu verstecken. Und der schnellste Weg, dahin zu kommen, die Geiseln freizulassen und die humanitäre Situation in Gaza zu verbessern und das Leiden der Menschen zu verändern, das Leiden der Menschen zu beenden, ist es jetzt rasch und mit großem Einsatz an einer Waffenstillstandsvereinbarung zu arbeiten, die all das ermöglicht.
Herr Fischer, es stimmt, Sie haben wiederholt Israel dazu aufgerufen, seine Kriegsführung zu ändern. Israel aber hat das nicht geändert, macht weiterhin, es gibt weiterhin tote Zivilisten auf der palästinensischen Seite. Ab wann sollte es Konsequenzen für Israel geben? Also wie viele Leute müssen noch sterben, vor allem Zivilisten, bevor es irgendwelche Konsequenzen gibt?
Ich habe Ihnen ja sozusagen meine Antwort schon gegeben. Wir sind extrem besorgt über die humanitäre Lage und auch die Auswirkungen der Kämpfe auf die dort lebende Bevölkerung und die Reihe von Angriffen mit massiven Zerstörungen ziviler Infrastruktur und erschreckend hohe Opferzahlen setzt sich leider fort. Und wie gesagt, Israel muss sich bei der Ausübung seines Selbstverteidigungsrechts an die engen Grenzen des humanitären Völkerrechts halten. Und dazu gehört eben die Pflicht, Zivilisten so weit wie möglich zu schützen. Und ich habe Ihnen auch einen Weg aufgezeigt, wie das passieren kann, nämlich durch die Vereinbarung eines raschen Waffenstillstands, der auch dazu führt, dass die Geiseln freigelassen werden und eben auch das Leiden der Bevölkerung in Gaza beendet werden kann.
Herr Jessen, dazu?
Ja, Herr Fischer, die Position, dass die Bundesregierung erwartet, dass Israel sich ans Völkerrecht hält und die Verhältnismäßigkeit einhält, haben Sie hier häufig geäußert. Gab es jemals eine einzige Situation, wo die Bundesregierung gegenüber der israelischen Regierung erklärt hat, dass sie Angriffsaktionen sieht, wo nach Auffassung der Bundesregierung die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt wurde?
Ich werde jetzt hier nicht aus vertraulichen Gesprächen Auskunft geben, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir beispielsweise Kolleginnen und Kollegen von uns, die sich besonders gut mit humanitären Völkerrecht auskennen, zu Gesprächen in Israel gewesen sind und genau diese Fragen erörtert haben.
Ja, aber das ist genau der Punkt, zu sagen, wir erwarten, das ist eine zwar aktiv ausgedrückte, aber letztlich passive Haltung. Und mich interessiert, und das müssen Sie ja nicht im Detail sagen, hat es jemals die Situation gegeben, dass Vertreter der Bundesregierung Israel gegenüber deutlich erklärt haben, dass bestimmte Angriffsformen nach Auffassung der Bundesregierung Völkerrechtsverletzungen darstellen? Hat es das jemals gegeben bisher?
Herr Jessen, ich habe gerade auf die Gespräche zum humanitären Völkerrecht hingewiesen, die die Außenministerin mit ihrem Amtskollegen vereinbart hat und die meine Kolleginnen und Kollegen durchgeführt haben und zu denen sie auch weiterhin im Austausch mit der israelischen Seite stehen. Und habe vorhin auch schon deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir von der israelischen Seite erwarten, ihre Operationsführung zu ändern, um möglichst viele Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu schützen.
Dann Frau Landwehr mit einer Frage ans Verkehrsministerium.
Herr Alexandrin, ich habe eine Frage zur DB Cargo. Der Europäische Gerichtshof hat ja gerade entschieden, dass die Beihilfen konform gehen mit dem europäischen Binnenmarkt. Wie bewerten Sie das?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir hatten uns ja am Freitag schon dazu eingelassen. Wir begrüßen die Entscheidung der Europäischen Kommission zum Abschluss des beihilferechtlichen Prüfverfahrens zur Cargo. Denn damit gibt es nun Klarheit für die Zukunft, für das Unternehmen. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die seit Jahren andauernde wirtschaftliche Krise der DB Cargo AG dringend beendet werden muss. Daher wurde auch, wie Sie wissen, ein umfangreiches Transformationsprogramm aufgesetzt, das es nun konsequent umzusetzen gilt, damit die Cargo ihre langfristigen Rentabilitätsziele erreichen kann. Und dieses Sanierungs- und Strukturierungsprogramm wird das BMDV auch auf Grundlage eben dieses gefundenen Kompromisses mit der Kommission sehr eng begleiten, hier eng mit der Kommission, aber auch mit der Cargo zusammenarbeiten, um eben die Umsetzung dieser Entscheidung sicherzustellen.
Gehen Sie denn davon aus, dass diese Maßnahmen reichen, die DB Cargo jetzt angekündigt hat?
Naja, nicht nur wir gehen davon aus, sondern auch die Kommission geht vor allen Dingen darauf aus. Nur deswegen konnte es ja zu dieser Lösung im Beihilfeverfahren kommen, weil eben eine sehr detaillierte Sanierungsstrategie vorgelegt wurde, die es jetzt nun eben Schritt für Schritt umzusetzen gilt. Und da werden wir, genauso wie die Kommission, sehr dahinter sein, dass das auch geschieht.
Herr Jörgler, bitte.
Das ist aber ein anderes Thema.
Ja.
Thema Georgien, Herr Fischer. Die Lage spitzt sich da jetzt enorm zu. Es läuft auf einen Machtkampf quasi zwischen der Präsidentin und der Regierung aus. Und die Regierung will jetzt die Verhandlungen über den Beitrittsprozess zu der EU bis 28 aussetzen. Gibt es von der Auswärtigen Amt, vom Auswärtigen Amt eine Beurteilung dieser neuen Entwicklung?
Wenn du willst, mach gerne. Ich kann sonst gerne erstmal nochmal klar ausdrücken, die Bundesregierung steht an der Seite der Menschen in Georgien, die sich für die europäischen Werte, Demokratie, Meinungsfreiheit, Menschenrechte engagieren und von ihrer Regierung eine entsprechende Korrektur erwarten. Deutschland und der Bundeskanzler persönlich hatten sich dafür eingesetzt, dass Georgien den Status als Beitrittskandidat im Dezember 2023 erhalten hat.
Ja, und ich würde darauf hinweisen, dass sozusagen das Ziel des EU-Pfads ja auch in der georgischen Verfassung festgeschrieben ist und Ziel ursprünglich mal der amtierenden georgischen Regierung war. Sie ist von diesem Ziel abgekehrt, hat es in Frage gestellt und das hat jetzt auch zu den Protesten geführt, die wir sehen. Und lassen Sie mich vielleicht so sagen, wir beobachten die Entwicklung mit Sorgen und haben von unserer Seite immer wieder deutlich gemacht, dass wir den EU-Beitrittsprozess Georgiens unterstützen und das Land zukünftig als Teil der Europäischen Union sehen. Und die massiven Proteste der letzten Tage zeigen ja auch sehr eindrücklich, dass sich viele, viele Menschen in Georgien weiterhin eine Zukunft in der EU wünschen. Und um das so zu formulieren, die Tür nach Europa bleibt für Georgien offen. Wichtig ist aber, dass Georgien diesen Weg auch beschreitet. Und die Menschen, die wir protestieren sehen, wollen diesen Weg beschreiten.
Zusätze?
Ja, Herr Fischer, aber welchen Sinn hat es überhaupt, diese Tür offen zu halten, wenn die Regierung sagt, wir wollen es nicht?
Ja, die Regierung ist ja auch verfassungsmäßig gebunden. Es gibt auch eine Präsidentin, die sich sehr klar für den proeuropäischen Kurs des Landes ausspricht. Und es gibt nach Umfragen deutliche Mehrheiten von bis zu 80% der Georgierinnen und Georgier, die sich wünschen, dass sich ihr Land der Europäischen Union annähert. Und dazu setzt sich die georgische Regierung derzeit in Widerspruch.
Dann, Frau Kollegin, bitte mit einem neuen Thema.
Eine Frage an das Umweltministerium zum Abschuss von Wölfen und dem Treffen der Berner Konvention.
Da müssen wir einmal tauschen. Ja. Sekunde.
Wird bei dem Treffen über eine Herabstufung des Schutzstatus des Wolfs abgestimmt? Und wenn ja, für welchen Tag ist das geplant? Und was erhofft sich das BMU von dieser Abstimmung?
Also nach unseren Informationen wird der Ständige Ausschuss der Berner Konvention, der sich ab heute trifft, das Thema Wolf morgen auf der Tagesordnung haben. Also das steht nicht für heute an. Und dann soll halt über den EU-Vorschlag, den Schutzstatus herabzusenken, abgestimmt werden. Und erst dann wird sich eben ergeben, wie die EU in ihrem Verfahren und dann die Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen Verfahren die weiteren Punkte angehen. Und Ihre zweite Frage, der zweite Teil Ihrer Frage war,
was Sie sich von dieser Abstimmung erhoffen, also auch auf welches Ergebnis Sie da hoffen?
Also wir hatten ja schon Ende September auch eine sehr ausführliche Pressemitteilung zu dem Thema herausgegeben, wie sich Deutschland im ASTV der EU dazu verhalten wird. Da können Sie es A im Einzelnen nochmal nachlesen und hier in der kurzen Fassung. Wir haben dort der Herabstufung des Schutzstatus nur des Wolfes zugestimmt. Und wir haben ja auch in dieser Legislatur schon Regelungen vorgelegt, um einen Schnellabschluss von Wölfen zu ermöglichen. Das betrifft eben die Ausnahmeregelung, wie die gezogen werden können von den Ländern dann jeweils. Und im Zuge der Wolfspopulation insgesamt ist es bei der Herabstufung des Schutzstatus eben möglich, dann gegen Wölfe, die wiederholt auffällig geworden sind, einfacher vorzugehen. Das entspricht eben auch vielen Forderungen aus den Ländern. Und der weitere Punkt ist eben, den ich aber auch nochmal an dieser Stelle betonen möchte, dass Herdenschutzmaßnahmen halt im Vordergrund stehen. Und dabei geht es wirklich nur um Wölfe, die Herdenschutzmaßnahmen tatsächlich auch wiederholt überwunden haben.
Dann Herr Schmidt-Denker, bitte mit einem neuen Thema.
Ja, eine Frage an das Bildungsministerium.
Auch da müssen wir wechseln. Dann einmal tauschen. Sekunde.
Und zwar gibt es ein...
Warten Sie doch, bis die Kollegin sich gesetzt hat und sich eingerichtet hat.
Ja, Frau Böhm, danke.
Dankeschön.
Es gibt ein Gymnasium in Nürnberg, was Strafen jetzt verhängt hat für zu spät kommende Schüler in den Klassen 9 bis 11. Ich weiß, dass Schule natürlich Ländersache ist, aber ich würde mich trotzdem interessieren, ob Sie diese solche Maßnahmen, die wohl ganz erfolgreich, also Schulleitung sagt wohl, das läuft sehr gut und auch die Schülervertreter sind inzwischen, nachdem sie anfänglich natürlich skeptisch waren, damit einverstanden, weil ja zu spät kommende Schüler auch den Unterricht stören. Ist das eine Maßnahme, die vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes Schule machen sollte oder könnte, nach Ansicht Ihres Ministeriums? Dankeschön.
Herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt an dieser Stelle nichts sagen. Sie hatten auch gerade schon auf die Länder, selber auf die Länder verwiesen. Das müsste ich prüfen.
Danke. Dankeschön.
Dann habe ich noch mal Frau Wolf auf der Liste. Hat sich erledigt. Herr Krämer?
Ich hätte eine Frage zu Frankreich, aber kann ich noch eine Nachfrage zu Georgien vorziehen? Da war ich eben zu spät dran.
Okay.
An Herrn Fischer nochmal. Es gibt eine Vielzahl von Rücktritten von Top-Diplomaten der georgischen Regierung. Da würde ich gerne nochmal Ihre Einschätzung wissen. Was sagt das über die Legitimität der Regierung aus?
Ich würde das jetzt erst einmal zur Kenntnis nehmen, dass sich die georgischen Diplomatinnen und Diplomaten, die teilweise zurückgetreten sind, aber die ja auch ihre Anliegen in einem offenen Brief formuliert haben, für den europäischen Weg Georgiens einsetzen und für die Einhaltung der georgischen Verfassung.
Okay, dann zu Frankreich. Zu der Regierungskrise würde ich gerne das Finanzministerium fragen. Das hatte sich in der letzten Zeit allerdings noch unter FDP-Führung immer sehr kritisch oder sehr besorgt geäußert zu den Verschuldungszahlen in Frankreich. Jetzt an den Märkten sind die Risikoaufschläge heute nochmal deutlich höher nach oben gegangen, sind höher als zum Beispiel für Griechenland. Der Spread zwischen Deutschland und Frankreich geht auch immer weiter auseinander. Wie schätzt das Finanzministerium unter neuer Führung die Lage in Frankreich ein?
Ich glaube, zu dem Regierungshandeln anderer Länder äußern wir uns hier nicht. Also es ist einfach Sache in Frankreich und da bleibt es auch.
Und das wird das Thema nächste Woche bei der Eurogruppe und ECOFIN sein, weil da äußern Sie sich ja eigentlich permanent zu der Frage der Verschuldung in Europa.
Warten Sie, da gucke ich einmal kurz nach, ob die...
Sonst können wir es vielleicht gleich auch nachreichen.
Den kann ich nicht vorgreifen, den Verhandlungen da. Ich glaube, da wird sich der Minister eventuell vor Ort dann nochmal äußern.
Herr Kollege, dazu?
Genau, zu Frankreich vielleicht etwas breiter gefächert. Und zwar würde mich interessieren, wie die Regierung eigentlich dazu steht, dass der französische Premierminister, wenn er dann die Woche überlebt, Ende der Woche nach Italien reisen wird, zuerst statt nach Berlin. Ob Sie da einen Kommentar zu haben?
Ich nicht.
Okay, können Sie dann vielleicht sagen, ob Sie Herrn Barnier nach Berlin einladen würden, ganz grundsätzlich, ob da vielleicht eine Einladung schon steht?
Das ist mir nicht bekannt, aber Sie wissen, Frankreich ist
einer unserer wichtigsten Verbündeten. Und selbstverständlich sind wir immer an einem ganz engen Austausch mit der französischen Regierung und mit dem französischen Staatspräsidenten interessiert.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann Frau Landwehr noch mal mit einem anderen Thema.
Jo. Ich habe eine Frage an das BMI und Herrn Atta zum Thema Cybersicherheitsgesetzgebung. Die EU-Kommission hat jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und ich wollte Sie fragen, wie Sie das bewerten, vor allem vor dem Hintergrund der hybriden Bedrohung und auch der Cyberbedrohung, die immer weiter steigen.
Genau, dazu kann ich sagen, dass die Gesetzentwürfe für NIS II, also für das NIS II-Umsetzungsgesetz sowie für das Kritis-Dach-Gesetz im Bundeskabinett beschlossen wurden und sich aktuell im parlamentarischen Verfahren befinden. NIS II war am 24. Juli im Kabinett und Kritis-Dach-Gesetz am 6. November. Und die aktuelle Aufforderung der EU-Kommission zur Umsetzung der beiden Richtlinien unterstreicht die Priorität, mit der die von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwürfe nun beraten und beschlossen werden sollten. Es gilt, das EU-Recht umzusetzen und den Schutz kritischer Infrastrukturen ebenso wie den Schutz vor Cyberbedrohungen weiter zu stärken. Die Fristen zur Umsetzung beider EU-Richtlinien konnten aufgrund der sehr komplexen Regelungsmaterie und jetzt mit Blick auf das Kritis-Dach-Gesetz gesprochen, der umfangreichen Abstimmungsprozesse auf allen staatlichen Ebenen nicht gehalten werden. Der aktuelle Stand in Deutschland entspricht dem Umsetzungsstand im allergrößten Teil der EU-Mitgliedstaaten. Zur Erinnerung an die Umsetzung der CR-Richtlinie hat die EU-Kommission 24 Schreiben versandt. Zur NIS-2-Richtlinie sind es 23 Schreiben.
Können Sie die Gründe noch ein bisschen genauer erläutern, warum das jetzt alles so lange dauert, angesichts dieses dringenden Problems?
Ich habe ja darauf hingewiesen, dass es sich um eine komplexe Regelungsmaterie und um Abstimmungen umfangreicher Art handelt. Über das Kritis-Dach-Gesetz haben wir an dieser Stelle auch schon mehrfach gesprochen. Es sieht den Schutz in unterschiedlichen Sektoren vor und ist eine Reform, einfach weitreichender Art und etwas, was es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Und daraus ergibt sich die Komplexität und dass Fristen da nicht gehalten werden konnten und wie der Stand jetzt ist, darauf habe ich ja verwiesen.
Herr Steiner.
Herr Atta, da muss ich dann doch noch mal nachfragen, denn die beiden haben uns ja wirklich intensiver beschäftigt in den vergangenen Jahren. Und es sind einfach auch Jahre. Die Umsetzung von beiden Gesetzen würde aber erfordern, dass Personal in den entsprechenden Behörden dafür vorhanden ist. Ergibt es überhaupt irgendeinen Sinn, diese beiden Gesetze jetzt zu verabschieden, ohne einen Bundeshaushalt, der BSI und BBK als zuständige Behörden dann auch mit den entsprechenden Möglichkeiten ausstattet?
Ich habe ja im Prinzip schon einiges dazu gesagt, bin darauf eingegangen, dass die Erinnerung der EU-Kommission die Priorität zeigt. Und das macht definitiv Sinn aus unserer Perspektive. Und das ganze Verfahren befindet sich in der parlamentarischen Abstimmung. Im Bundeskabinett waren beide Gesetze bereits. Und von daher, alles Weitere liegt jetzt erstmal in der Hand des Parlaments.
Nur ganz kurz als Nachfrage, weil ich das einfach nicht weiß. Welche Strafzahlungen könnten denn daraus erwachsen, die dann aus dem BMI-Haushalt als zuständigem Ressort beglichen werden müssen?
Also die Schreiben der EU-Kommission haben wir erhalten und werden uns in einer Stellungnahme gegenüber der Kommission auch äußern. Die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens ist nicht gleichbedeutend mit der Verhängung finanzieller Sanktionen, die erst in allerletzter Konsequenz drohen könnte.
Dann, Herr Tavik-Mihan, noch mal mit einem neuen Thema, bitte.
Genau. Herr Fischer, eine Frage zu den E3-Gesprächen mit dem Iran am Freitag in Genf. Wie bewerten Sie die Gespräche? Gab es da eine Annäherung der beiden Positionen oder haben beide Seiten nur ihre Haltung wieder noch mal deutlich gemacht?
Wir haben uns am Freitag auf Ebene der politischen Direktoren und Direktorinnen der E3 in Genf mit Iran zu den Themen nuklear und regional ausgetauscht. Es handelt sich aber um vertrauliche Gespräche und deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich mich hier dazu nicht im Detail äußern kann.
Könnt ihr sagen, ob weitere Gespräche geplant sind?
Das kann ich. Grundsätzlich wurde sich darauf verständigt, diese Art von Gespräch fortzusetzen, aber nach meiner Kenntnis steht bislang noch kein Ort und auch noch kein Termin dafür fest.
Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr notiert, deswegen sage ich danke für diesen Montagmittag.